Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Haftbar. Ich bin Mitch, bei mir sind Tamasch und Ricardo. Und wir haben auch heute noch wieder einen weiteren Gast mit dabei, den Marco. Herzlich willkommen.
Moin Moin, vielen Dank.
Dankeschön.
Bevor wir in deine Geschichte einsteigen, Tamasch, was ist ganz wichtig?
Ich möchte sagen, dass wir hier nicht aufrufen zu Straftaten, beziehungsweise dass der Knast gut ist. Eingesperrt sein ist sehr schwierig und sehr scheiße. Wir möchten das keinem wünschen und wollen nicht sagen, dass es völlig in Ordnung ist, in den Knast zu gehen oder Straftaten zu begehen. Deswegen bleibt sauber.
Es ist nicht nur völlig nicht in Ordnung, es ist gar nicht in Ordnung. Es
ist überhaupt nicht in Ordnung.
Sagt der Mann von uns, der auch aktuell immer noch im Knast ist. Dem sollten wir vertrauen.
Mit selbsterlangtem Wissen. Ne?
Wenn Ricardo sagt, lieber nicht machen, dann wird es einen Grund haben. Hört gerne nochmal eine Folge 1 rein. Wir starten die heutige Geschichte im Jahre 2008. Und nur ganz kurz, damit man sich so ein bisschen zurückerinnern kann, weil 2008 ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Da wurde gerade Barack Obama neuer US-Präsident. Im Februar gab es eine totale Mondfinsternis, auch sehr selten. Und Britney Spears hatte da den großen Mental Breakdown, wo sie sich die Haare abrasiert hat. Die Bilder gingen ja auch immer noch rum und gerade auch erst, weil sie die Biografie rausgebracht hat. Der Film des Jahres war Slumdog Millionaire und es war eine Fußball-Europameisterschaft. Spanien hat da das Finale gegen Deutschland mit 1:0 gewonnen. Aber viel interessanter, Marco, was hast du denn 2008 so gemacht?
2008, da habe ich meine Ausbildung angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann hier in Hamburg und ja, habe meine damalige Passion zum Sportwetten entdeckt. Im Endeffekt war das eigentlich auch schon der Anfang vom Ende, wenn man so will.
Wie hast du damit angefangen? Einfach Bock drauf gehabt oder im Umfeld irgendjemanden gehabt?
Ja, es war halt Umfeld. Also ich habe immer mein ganzes Leben Fußball gespielt, hatte einige im Freundeskreis, die auch ein bisschen höher gespielt haben, Regionalliga, auch in Profimannschaften. Und wenn du da denn den einen oder anderen kanntest, der dir auch mal einen Tipp geben konnte, ja, heute oder morgen im Spiel in der Regionalliga Nord kommt ein Profi runter, weil der suspendiert wurde oder gerade von der Verletzung wiederkommt, dann ist die Chance halt relativ groß, dass die Mannschaft mit 1, 2 oder 3 Profis im Team gegen die Halbamateurmannschaft gewinnt und so, ja, wurde ich irgendwie doch ziemlich doll angefixt. Und wenn du irgendwie merkst, ja, du kannst einmal die Woche aus relativ wenig, relativ viel Geld machen, ja.
Also es lief am Anfang relativ gut.
Wenn du so willst, also ich will das ja auch auf keinen Fall, das, was ich auch am Anfang gesagt habe, auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise beschönigen, weil das habe ich jetzt, also seit 15 Jahren spiele ich ungefähr, natürlich mit auch Pausen und jetzt bin ich spielfrei seit August 2020.
Dafür auf jeden Fall, ne?
Ja, vielen Dank.
Sehr schwierig auch, ne? Also das ist, davon wegzukommen ist manchmal schwieriger als von einer harten Droge, ne?
Also absolut. Ich sage immer, es ist irgendwie so ein sozialer Tod auf Raten.
Ja.
Bei Abhängigkeiten, die irgendwie stoffgebunden sind, sieht man in den meisten Fällen irgendwie eine Veränderung am Körper, am Wesen, wie auch immer. Und ich konnte es halt immer relativ gut überspielen. War vielleicht mal unausgeschlafen, weil ich die Nacht dann wieder irgendwas gezockt habe. Aber es ging halt wirklich schleichend los. Mal samstags einen Schein gemacht, weil ich ein paar Informationen darüber hatte. Und so wurde dann aus einem Schein die Woche mehrere Scheine am Tag und den ganzen Tag durchzocken.
In was für einen Zeitraum, so von was angefangen bist, okay, du hast gemerkt, das ist jetzt ein ernsteres Problem, was ist da so für einen Zeitraum vergangen?
Ich würde sagen, innerhalb von einem halben Jahr ging es so, dass ich jeden Tag gespielt habe. Allerdings habe ich natürlich nach 6 Monaten noch nicht irgendwie geschnallt, ja, das ist ein ernstes Problem, sondern ich habe es einfach gemacht. Es wurde quasi zu meinem Lebensmittelpunkt.
Hast du dann auch auf was anderes gewettet? Also nicht mehr Fußball, sondern ja, dann ist dann halt so, ich wette auf Tennis.
Dann geht es halt so los und Tennis ist dann sozusagen noch das geringste Übel. Wenn du irgendwann anfängst, irgendwie die saudi-arabische U19-Liga zu tippen, wo du noch nicht mal weißt, ob die das Spiel auch stattfindet.
Okay, krass.
Und das ist kein Witz. Hauptsache, du hast ein Spiel, was morgens um 8 Uhr läuft oder so, damit du das verfolgen kannst.
Hast du noch die ganze Zeit da rumgehangen oder wie hast du das gemacht?
Das habe ich mir halt auch immer eingeredet, dass ich ja nicht so bin wie die Jungs, die den ganzen Tag da hängen, sondern ich habe halt immer meine Scheine abgegeben im Automaten und bin dann zur Arbeit oder nach Hause oder wie auch immer und habe das online verfolgt. Mhm. Und da so habe ich es mir quasi schön geredet, dass mein Problem doch nicht ganz so groß ist.
Weil du quasi immer noch dein normales Leben so hattest, was du durchgezogen hast und es vor anderen, aber halt auch dir so ein bisschen dadurch quasi verheimlichen konntest, ne?
Absolut. Und das war eigentlich der größte Fehler, weil, wie ich jetzt auch merken musste, die Offenheit ist eigentlich immer der erste Schritt, um etwas zu verändern oder besser zu machen.
Total.
Wie ging das dann für dich weiter, dass du dann gemerkt hast, okay, das ist jetzt ein Problem? Wie hast du das festgestellt? Wie ging es weiter?
Es ging dann sozusagen einige Monate, vielleicht auch das erste Jahr über gut, dass ich ihr müsst euch das so vorstellen, am Anfang waren die Einsätze natürlich auch kleiner. Dann wurde das alles ein bisschen größer. Auch wenn du dann gewonnen hast, wurden natürlich die Einsätze auch höher. Und innerhalb des ersten Jahres hat sich das immer so ein bisschen die Waage gehalten. Irgendwann, so in meiner Spielerkarriere, war es dann aber auch so, dass ich zum Beispiel auf dem Mittwoch fünfstellig in der Tasche hatte und aus dem Wettbüro gegangen bin und am Samstag nicht wusste, was ich essen sollte. Also es ist jetzt überspitzt dargestellt, aber es war halt wirklich ein Auf und Ab. Es gab nicht dieses Mittelding.
Weil es klappt, ne? Es ist ja dieser berühmte Spruch, genau. Wenn du Pech hast, gewinnst du beim ersten Mal und danach ist vorbei. Ja.
Und dann bleibt es einfach hängen und das willst du immer und immer wieder haben. Und so hat sich das im ersten Jahr die Waage gehalten. Es wurde halt immer dramatischer. So hat es dann angefangen, wenn wir noch nicht sozusagen bei grenzüberschreitendem Verhalten sind, würde ich sagen, habe ich angefangen, meine Miete zurückzuholen, also Laftschrift zurückzurufen, all diese
alles,
Dinge.
Alles, was abgebucht wird, nochmal genau, schnell zurück.
Nochmal zurückholen und dann...
Zahle ich ja, wenn ich gewonnen habe.
Richtig. Mit irgendwie 100 oder 500 Euro Einsatz, dann einfach 5 draus machen und dann kann ich es ja alles bezahlen und dann läuft das schon wieder. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Budget. Ist natürlich ein Trugschluss, weil es hat in 10 von 10 Fällen nicht geklappt.
Ja.
Ja, so ich sag, wenn wir jetzt zwischendrin lachen, versucht man natürlich auch manchmal die Situation wegzulachen oder so. Ne? Das ist schon eine krasse Situation, die du da auf jeden Fall erzählst. Hat das dann irgendwann dein Umfeld mitbekommen, wenn du jetzt sagst, okay, das erste Jahr lief so, aber dann geht es ja noch viel weiter, dass sich das dann irgendwann bemerkbar gemacht hat?
Ja, also es ist halt so, dass ich bei meiner Familie, also vor allem, also mein Vater ist in dem Jahr gestorben, witzigerweise, das sage ich jetzt auch nur so, um das so ein bisschen zu überspielen. Es war halt so, dass er selber Spieler und Alkoholiker gewesen ist, hat sein ganzes Leben immer viel Geld verdient. Also ich musste in meiner Jugend irgendwie, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, im Endeffekt um Geld. Allerdings hat es bei mir dann angefangen, in seine Fußstapfen zu treten, als er gestorben ist und ich gesagt habe, ich will nie so werden wie er. Und dann hat eigentlich genau dasselbe stattgefunden sozusagen. Ich bin in seine Fußstapfen getreten und
Scheiße.
Hab dieselbe Scheiße gemacht.
Ja. Unbewusst im Endeffekt dann wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ja, also ich habe mir so vom, weil du hast ja auch klare Momente, nicht? Es ist ja so, dass ich, wenn ich drüber nachgedacht habe, gedacht habe, wow, was machst du hier eigentlich?
Ja.
Und dann kickt es wieder rein und du denkst, okay, ich muss jetzt sofort in irgendeiner Art und Weise Geld haben, um einen Schein abzugeben. Und wenn der Schein läuft...
Weil das hat ja schon mal funktioniert.
Genau. Ja. Und wenn der Schein läuft, dann bist du einfach, du bist beruhigt, du bist in einer anderen Welt und denkst dir so, ja... Also es ist quasi ein Abtauchen von Problemen. So vergleiche ich das immer, wenn man irgendwie einen Stoff konsumiert, dann, ne, dann führt das dazu, dass irgendetwas vernebelt wird oder wegkommt. Und so war das bei mir. Ich bin in diese Parallelwelt abgetaucht, um mich mit ganz vielen Dingen nicht zu beschäftigen.
Aber war das dann so, wenn das in deiner Familie ja dann auch schon vorher Thema war, haben sie dann eher gedacht, ja okay, ihm passiert das nicht, weil er hat ja gesagt, er will nie so werden? Oder war dann eher schon so ein bisschen im Umfeld, dass man da ein Auge drauf hatte, weil man weiß ja, was passieren kann?
Ich glaube, es war eher das, dass sie noch sensibler waren und das führte auch relativ schnell immer zu so Eskalationen, weil Trick ist das falsche Wort, aber meine Herangehensweise an die Sache war halt, wenn meine Schwester oder meine Mutter mich darauf angesprochen haben, immer schnell irgendwie den Spiegel so aggressiv reagieren, böse sein, irgendwelche anderen Themen aufmachen, einfach nur um vom Thema abzulenken und wegzukommen von diesem Spielthema. Geschichten erzählt, Luftschlösser erfunden. Also wenn ich heute drüber nachdenke, was das eigentlich für eine Arbeit gewesen ist, diese Lügen aufrechtzuerhalten, dieses Konstrukt. Also das ist ein eigenes Leben gewesen sozusagen. Völlig, völlig Banane.
Wie lange hat es dann gedauert, dass du gemerkt hast, also auch welche Zeitspanne jetzt wieder, okay, ich muss was tun, ich muss was ändern oder es geht so nicht weiter oder es war so der nächste Step, der bei dir passiert ist?
Der nächste Step, der richtig tiefe Schritt, der nächste, war dann so 2014 rum. Also da könnt ihr schon sehen, das war 5 Jahre exzessives Spielen, ungefähr.
Hast du eine Ahnung, wie viel Geld da hin und her geflossen ist?
Also bis zum letzten Tag, wo ich gespielt habe, ich habe das probiert, in Haft so ein bisschen auszuklamüstern mit der Psychologin dort, weil ich musste ja auch Delinquenzbearbeitung machen, also Straftataufarbeitung und so. Und es wird eine gute 250.000 Euro sein, die ich einfach so in den Sand gesetzt habe. Wovon, da können wir vielleicht später auch nochmal zu sprechen kommen, es gibt halt bei Online-Casinos oder Online-Sportwetten gab es bis 2021 gar keine offizielle Lizenz in Deutschland. Das heißt, man hat die Möglichkeit, 10 Jahre rückwirkend sich die Einsätze auch zurückzuholen, sozusagen, die man eingezahlt hat, weil es hätte überhaupt nicht stattfinden dürfen, diese Einzahlung.
Ach so, hast du es zurückbekommen?
Noch nicht, weil das ist so ein bisschen was, wovor ich Respekt habe. Also ich bin jetzt relativ sicher, aber ich denke, wenn ich jetzt, also ich habe ja nicht alles online verspielt, aber online werden es so um die 100.000 Euro sein und ich weiß nicht, wie es sich für mich anfühlt, jetzt auf einmal irgendwie so eine Summe, na klar, abzüglich Anwaltskosten und so, Aber auf einmal so einen großen Betrag denn doch zur Verfügung zu haben, da habe ich momentan noch sehr großen Respekt vor.
Ist der Kick noch cool? Ist der Kick noch da, dass es eventuell sein könnte, sich nochmal hinzusetzen und einen Schein zu machen?
Jetzt gerade bin ich halt so abgeturnt von dem Thema, dass ich mir jetzt sage, nein. Aber es wäre halt auch gelogen, wenn ich sage, ich mache es nie wieder, weil ich kann es nicht garantieren. Ja. Das ist das Traurige. Ne?
Das gleiche habe ich mit Kokain tatsächlich. Also ich, wenn ich, nee, danke, weg damit, so hatte ich ja meine Problematik mit. Und so total abturnen auf das Ganze. Und ich weiß, was du da meinst. Bloß wenn es dann irgendwann vielleicht irgendwo die Gelegenheit präsent ist, und es kann ja ein stabiler Kopf sein, aber im Endeffekt hast du eine scheiß Situation gerade um dich rum oder irgendwas ist im Leben passiert, dass du eine Scheiße hast und dass du dann wieder da rein genau zurückflutscht, weil Kurzschlussreaktion, was auch immer. Ja. So, und meistens passieren die Sachen ja im Moment.
Ja.
Und hinterher hängst du da und denkst dir, ach du Scheiße, Alter, wie dumm bin ich eigentlich gewesen? Dann bist du wieder in diesem fucking Hamsterrad drin.
Ganz genau, ja.
Das ist halt das Krasse, dass du dich mit Spielen genauso sedieren kannst wie mit Drogen.
Ja.
Und halt aus der Realität wegschießen kannst. Das finde ich halt echt krass. Also höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Also ich wusste halt, dass es dieses Spielproblem gibt. Aber dass es einen so sehr rausschießt, also dass du halt fernab auf einmal bist. Und in deiner eigenen Welt, in deiner eigenen Bubble und das durchspielen, das ist krass.
Ja, aber da sieht man, finde ich jetzt so als Außenstehende auch schon, wenn du am Anfang sagst, okay, du hast es gar nicht selbst so gemerkt und dich erstmal selbst belogen und jetzt bist du in einer ganz anderen Position und sagst so, nee, ich bin mir gar nicht sicher, was ich machen würde mit dem Geld, bist du jetzt auch wahnsinnig ehrlich in dem Moment zu dir.
Ja.
Und das kenne ich dann auch so, dass man sich vielleicht tendenziell eher selber so ein paar Blockaden einbaut, sodass man gar nicht auf einen Schlag an so viel Geld rankommen könnte. So, keine Ahnung, dass man sich dann von vornherein so ein Limit macht, wie viel man am Tag abheben oder überweisen darf oder so, dass man sich das selber quasi so ein bisschen zurechtbaut, um sich damit dann auch zu schützen. Aber an diesen Punkt musst du dann ja überhaupt auch erstmal kommen.
Absolut.
Und bei dir ist ja bis hierher jetzt auch noch eine ganze Menge passiert, deswegen der Step erstmal wieder zurück. Der tiefste Punkt, von dem du gerade erzählt hast.
Genau, der bis dahin tiefste Punkt, so 2014, nach 5 Jahren wirklich großem Spielen, habe ich dann meine Wohnung verloren. Sozusagen, da habe ich hier in Barmbek gewohnt, in einer kleinen Bude, habe die Miete immer wieder zurückgenommen, habt es dann geschafft, eine Monatsmiete wieder zu bezahlen, weil dann ab der zweiten nicht zahlen, wird es halt schwierig.
Genau, 3 Mieten raus, ne? So,
und genau, das war halt dann Zwangsräumung und da könnt ihr auch sehen, an dem Beispiel, was jetzt kommt, wie tief ich in meiner eigenen Welt war. Die Zwangsräumung hat stattgefunden und ich habe eine Information bekommen, also all meine Sachen, egal ob das Medaillen, Pokale, persönliche Erinnerungen waren, alles war weg und ich hatte aber 6 Wochen Zeit, in dem Lagerraum meine Dinge abzuholen. Und ich habe es nicht geschissen gekriegt, innerhalb von 6 Wochen all meine persönlichen Sachen, die ich bis dahin in meinem Leben irgendwie besessen habe, abzuholen. Die wurden einfach vernichtet.
Oh.
Das war sozusagen bis dahin der absolute Tiefpunkt.
Ja.
Und das tut heute auch noch weh?
Das tut heute absolut weh, weil
es hört sich auch schlimm an.
Ich denke mir so, wie, also was habe ich gemacht?
Spielt wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja. Einfach abgelenkt. Ich habe diesen Zettel gelesen, ich habe mir das Datum noch notiert in dem Glauben, ja, ich mache das schon.
Mhm.
Und dann war ich wieder komplett drin.
Krass.
Hab zu der Zeit dann, so ehrlich muss ich auch sein, eine Beziehung gehabt, die ja eigentlich nur den Sinn und Zweck hatte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich auch sozusagen jemanden habe, der diesen Lebensstil mitfinanziert. Unwissentlich im ersten Moment auch. Also auch da ging es schon los quasi, dass ich diesen Betrug begangen habe, diesen Vertrauensmissbrauch.
Ja.
Und das hat davor ja auch schon bei meiner Familie stattgefunden. Also innerhalb der ersten 5 Jahre waren da ja auch, also über die Lügen und Dinge, die ich da erzählt habe, das ist ja sozusagen das Erste gewesen. Dann ging es ja aber los, ich habe mir Geld geliehen mit falschen Aussagen oder Versprechen bei meiner Familie. Dann bin ich auch quasi einfach so rangegangen und habe wertvolle Dinge entwendet, habe die zum Pfandleiher gebracht, habe die versetzt, veräußert für einen Bruchteil des Geldes.
Scheiße.
Und einfach nur um Geld zu haben. Also richtig, das war der Anfang.
Einfach nur um Schein zu machen.
Einfach nur um Schein zu machen.
Wie war denn so, hat sich dein Tagesablauf denn von 2008 zu 2014 geändert? Und wie hat sich dein Tagesablauf dann geändert? Weil erst hast du ja noch ganz normal deine Hobbys, dann bist du ja, was du eben sagtest, vom Tippladen nach Hause, hast deinen Alltag gemacht. Inwiefern hat sich das verändert?
Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann nach der Ausbildung das erste Mal als Studioleiter gearbeitet in Kaltenkirchen, das ist so ein kleiner Vorort von Hamburg bzw. Norderstedt, so ein Fitnessstudio mit eröffnet von so einem Franchise, war sehr gut mit dem Inhaber, wir sind sehr gut zurechtgekommen und das war sozusagen das erste Mal, wo ich auch richtig gemerkt habe, oh fuck, ich habe ein Riesenproblem, weil ich da halt auch angefangen habe zu mauscheln.
Ja.
Rechnungen erstellt habe, beglichen habe, die aber gar nicht stattgefunden haben. Mhm. Das wanderte dann in meine Tasche, davon habe ich gespielt und so weiter und so fort. Zusätzlich zu dem, was ich meiner Familie, meiner Schwester, meiner Mutter angetan habe, quasi an Vertrauen und auch an, ja, an, wie soll man das sagen, einfach an guten Glauben an mich, ja, weil sie ja immer wieder auch gesagt haben, genau, Gutmütigkeit, ja, ich helfe nochmal, aber das ist, na, wenn man jetzt weiterspinnt, kannte ich das von meinem Vater, diese Co-Abhängigkeit gibt es beim Spielen genauso. Also jedes Mal, wenn mir jemand Geld geliehen hat, war das sozusagen eher schlecht für mich.
Eigentlich hat er dir weitergeholfen oder dich noch wieder tiefer reinkatapultiert, weil du gar nicht auf dem geistigen Level warst, zu sagen, ich will das überhaupt nicht mehr. Das habe ich...
Die Leute, die das geliehen haben, die wussten ja nicht, dass es für das Spielen war, sondern dass es für dich ist, weil du es gerade brauchst, um was zu essen zu machen.
Ganz genau, das ist das Perfide daran. Die haben gedacht halt wirklich, okay, ja, ich helfe Marco jetzt.
Ja.
Und so ging es dann halt auch irgendwann los, so wo das Misstrauen auch größer wurde, dass dann zum Beispiel meine Schwester mit mir einkaufen gegangen ist, anstatt mir das Geld zu geben.
Mhm.
So dass sie dann mit zwei Einkaufstüten mit mir nach Hause gegangen ist. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch immer so das Schwierige, was man, glaube ich, so eigentlich im Kopf weiß, aber was super schwer zu realisieren ist, dass wenn eine Person krank oder süchtig ist, dann in dem Fall, dass dann das Umfeld halt immer irgendwie mitleidet und das mitträgt und dass das für alle dann so eine schwierige Situation ist, die man dann ja hinterher auch aufarbeiten muss. Wahrscheinlich ganz viel Entschuldigungen auch dann auch, ne? Also was dann so alles mit dazugehört, dass man sich gegenseitig sich selbst ganz viel wieder vergeben muss dann aus dieser Zeit. Aber sie haben dir wahrscheinlich dann auch weitergeholfen.
Sie haben mir weitergeholfen. Es war halt, also das habe ich jetzt aber auch sehr, sehr spät erst gemerkt, dieses, also mein Danke, das habe ich so, oder mein Danke oder Entschuldigung, eigentlich diese beiden Wörter habe ich so inflationär benutzt, die hatten gar keinen Wert mehr, wenn das aus meinem Mund gekommen ist. Und das habe ich jetzt in Haft gemerkt, dass ich eigentlich mich am meisten entschuldigen kann, indem ich mein Verhalten ändere und indem ich Dinge tue, um den Leuten zu zeigen, es ist mir wirklich ernst.
Ja, irgendwann sind Worte nichts mehr wert, sondern
absolut,
nur noch Taten. Ja.
Genau. Und das, das ist eigentlich ja mit das Schlimmste, wenn du merkst, so, ey, es ist egal, was ich sage, es glaubt mir sowieso niemand mehr was. Da habe ich so das erste Mal realisiert, okay, ich muss jetzt irgendwas verändern. Mhm. Ich muss irgendwas tun. Und bin dann 2015 zur Boje, das ist eine Suchthilfeeinrichtung hier in Hamburg, die erste, die auch sich um dieses stoffungebundene Süchte, da ist ja Spielen nicht das Einzige, ne, sozusagen mitgekümmert hat. Alle anderen waren da noch nicht so mit im Boot. Und da habe ich dann die Glücksritter besucht, das war eine Selbsthilfegruppe von Spielern und hatte Einzelgespräche und hatte dann sozusagen meine erste spielfreie Phase, in der es mir richtig gut ging, wo ich gemerkt habe, wie es ist, wenn man seine Rechnung bezahlt, wo ich wieder gemerkt habe, wie es ist, wenn man ganz normal sein Geld verdient und nicht dafür lebt, um irgendein scheiß Papierstück auszudrucken und das dann danach in den Müll zu schmeißen.
Ja.
Wie lange hast du gebraucht, bis du zu dem Punkt gekommen bist? Also so jetzt Timeline-technisch. Das sind ein paar Jahre, ne? Also das sind
6 Jahre, ja.
Ja.
Und das ist dann ja sozusagen auch nur die kleine erste Ebene, auf der ich mich bewegt habe, weil danach kam halt dann auch schon wieder ein ordentlicher Rückfall, den man eigentlich nicht Rückfall nennen konnte, weil es war wieder ein Rückschritt in meine alten Verhaltensmuster, wo ich wieder angefangen habe, nicht offen zu sein, wo ich wieder angefangen habe, zu betrügen. Und da so in dem Zusammenhang, so 2014, 15, 16, ging das dann halt auch los mit den ersten Straftaten oder mit richtigen Straftaten. Also meine Familie hat ja nichts zur Anzeige gebracht oder so, deshalb sage ich richtige Straftaten, die dann auch verurteilt worden sind. Ich habe das da immer irgendwie geschafft, im letzten Moment den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, habe eine Bewährungsstrafe bekommen, habe den Richter wieder irgendwie überzeugt, habe dann auch einen guten Job bekommen, aber wieder reingeschissen. Und das ist halt einfach ein Hamsterrad, was sich wirklich oft wiederholt hat in den letzten 15 Jahren.
Magst du sagen, was für kleinere Straftaten alles so mit dabei war?
Also es ging am Anfang los, wenn wir das wie so eine Leiter, die ich so hochgeklettert bin, von dem, wie ich meiner Familie gegenüber und auch meiner damaligen Lebensgefährtin gegenüber war, die Dinge entwendet habe, verkauft habe, sozusagen die ersten Straftaten ging es dann weiter, dass ich Kreditkarten auf geklaute Daten sozusagen erstellt habe, also auf ein Sammelsurium aus Menschendaten, also diese Person gab es nicht. Damals gab es noch nicht diese riesengroßen Überprüfungen. Es gab Kreditkartenfirmen, die dir ein Limit erstellt haben, sobald du den Vertrag unterschrieben hast, zurück unterschrieben hast. Du musstest dann halt nur dir Briefkasten aussuchen, wo sozusagen du Zugriff drauf hast. Du musstest da noch keinen irgendwie ID-Check machen online oder zur Post oder wie auch immer. Damals gab es noch welche, die das ohne gemacht haben. So habe ich die Limits ausgeschöpft, die Kreditkarte weggeschmissen, habe Dinge veräußert, die ich dann aber gar nicht veräußert habe, habe mir Sachen gekauft, die ich dann verkauft habe, also Sachen auf Pump gekauft, die ich dann bar verkauft habe, und so ging es dann sozusagen los. Diese Betrugsstraftaten wurden dann alle mit sogar mit 2 Bewährungsstrafen zu der Zeit sozusagen bestraft. Natürlich mit einer sehr langen Bewährungsfrist, denn weil ich innerhalb der ersten Bewährung nochmal Straftaten begangen habe, aber wieder irgendwie glaubhaft machen konnte, ey, ja, ich habe eine gute Sozialprognose.
Aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Also so in der Bewährung, dann wäre das halt Scheiße bauen und dann trotzdem nochmal was zur Bewährung und so. Würdest du da sagen, hast du Glück gehabt jetzt im Nachhinein oder hast du kein Glück gehabt?
Absolut kein Glück, weil wenn ich, also es war halt auch wieder meine Maske, die ich aufgesetzt habe. Ich habe mich irgendwie gut verkaufen können und hatte zu der Zeit kein Glück, dass ich die Bewährungsstrafe nochmal bekommen habe. Hätte ich damals halt mir den Arsch gekniffen und die 2 Jahre abgesessen, wäre es wahrscheinlich schon früher zu diesem Umdenken gekommen. Aber auch da kann man ja niemand anderen die Schuld geben außer mir selbst, weil ich auch da in irgendeiner Art und Weise wieder einfach geschauspielert habe. Ja, gute Miene zum bösen Spiel.
Wobei ich glaube, dass man, wenn man im Knast ist, trotzdem dieses Spielen haben kann, wetten kann.
Zu 1000%.
Karten hast du nicht gesehen.
Poker.
Ja.
Das ist, es wurde alles zum Spiel gemacht. Würfelspiele über dem Flur oder wer kann näher an die Wand schnipsen.
Ja.
Auch Sportschau, wenn du den Fernseher hast, es wurde auf halt ganz normal auch Sportwetten betrieben.
Ja.
Am Anfang, also wenn es harmlos ist, ist es halt eine Tafel Schokolade, irgendwann wird es halt ein Koffer Tabak und irgendwann geht es dann halt um Geld, die Jungs dann draußen irgendjemandem geben müssen oder Geld, was draußen irgendwo bezahlt werden muss. Ne? Das ist halt auch, na klar ist das möglich, aber auch da hatte ich halt schon so einen Upturn, so die ersten Tage im Gefängnis, und mein Glück war ja, dass ich bin im Februar 21 verhaftet worden.
Ich wollte gerade sagen, wir waren bei...
Aber wo sind wir wieder? Was hatten wir gestern?
Wir sind schon wieder im Februar.
Wir sind schon wieder im Februar.
Wir hatten sehr viele Verhaftungen bisher immer im Februar. Ja. Es scheint ein sehr interessanter Monat zu sein. Sagen wir es mal so vorsichtig. In welchem Jahr hast du die 2. Bewährungsstrafe bekommen?
2016.
Okay, und von da aus bis zur Verhaftung, das war 21 dann erst, da ist ja nochmal viel Zeit vergangen.
Genau, und in der Zeit war es auch eigentlich relativ positiv. In der Zeit habe ich eine neue Arbeit bekommen, habe 2 Fitnessstudios geleitet von einer großen Fitnesskette hier in Hamburg, habe gutes Geld verdient, habe meine jetzt leider ehemalige Verlobte kennengelernt, war also wirklich irgendwie, ich bin so ein bisschen wieder auf einer Wolke geschwommen, habe mich ein bisschen zu sicher gefühlt, weil das Ganze auch wirklich über Jahre, also es ging über 2, 2,5 spielfreie Jahre.
Ja.
Da auch ehrlicherweise muss ich dazu sagen, in der Zeit hatte ich einen Rückfall, da habe ich 51-Euro-Schein gemacht, den habe ich aber auch mitgeteilt sozusagen, und dann lief auch alles relativ normal weiter. So diese Offenheit hat mich davor bewahrt, sozusagen wieder reinzukommen.
Hast du ein Spielverbot gehabt dann für die Bewährung oder weil du sagst mitgeteilt?
Mitgeteilt meiner Familie gegenüber. Also, dass ich mich damals dann meiner Verlobten mitgeteilt habe, meiner Familie gegenüber mitgeteilt habe und dann auch weiter die...
Aber so auf den Move, das ist ein sicheres Ding, ich mache das, weil das ein sicheres Ding ist.
Es war halt,
der Mensch sucht sich immer Ausreden, um sich gut zu fühlen.
Absolut.
Mann, ey.
Das ist halt, wenn du selber in diesem Struggle bist, dann kannst du dir selber alles einreden in irgendeiner Art und Weise und du findest immer eine Ausrede für irgendwas.
Weil es ist dann ja auch wieder irgendwie bergab gegangen bis 21. Was da passiert?
Genau. Ja, das ist, was ist da passiert? Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, die Jahre. 2019 habe ich meine Arbeit dann verloren, weil ich innerhalb von einem halben Jahr, auch da, ich kann gerade gar nicht genau sagen, was da im Endeffekt alles passiert ist. Die Straftat, zu der ich da verurteilt worden bin, die ist auch, soll man sagen, dieses Urteil ist geschrieben.
Du musst gar nicht so genau drauf eingehen, wenn du es jetzt an dieser Stelle nicht willst, aber ne, dass es dann einfach ja wieder irgendwo einen Abwärtstrend gegeben haben muss an der Stelle.
Das war dann sozusagen auch der heftigste. Da habe ich für meine Verhältnisse sehr, 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 sehr viel Geld veruntreut, habe auch da.
Also hast du gesagt, eigentlich scheiß drauf, ich breche jetzt alle Zelte ab und bist da quasi wieder voll reingestruggelt. So diese berühmte Kerze, schön auf dem Peak und dann direkt in eine Talfahrt rein.
Genau, ich bin komplett, also Schussfahrt nach unten gemacht, aber auch nicht in dem Gedanken so, ja, ich breche dann alle Zelte ab oder hatte irgendwie einen Plan B, wie es weitergehen sollte, weil wieder alte Verhaltensmuster nur in dem Moment gelebt. Ja, jetzt ist geil. Kohle spielen, dies und das. Und dann gab es eine Hausdurchsuchung. Also wirklich alles sozusagen, alles war vorprogrammiert für das, wo es dann geendet hat. Aber wieder im letzten Moment konnte ich den Kopf aus der Schlinge ziehen.
Krass.
Dann kam Corona Anfang 2020. Diese Gerichtsverhandlung, die stattfinden sollte, wurde über anderthalb Jahre verschoben. Was aber auch wieder jetzt rückblickend Pech für mich gewesen ist.
Weil du ja noch draußen warst und weitermachen
ganz konntest. Genau. Ja. Ich war draußen und ich habe es erst im August 2020 hinbekommen, komplett offen zu sein wieder. Und ja, jetzt zur aktiven Suchthilfe ist es gewesen. Ich bin dann nicht mehr zur Boje, weil das war irgendwie so ein Aberglaube, sage ich mal so, irgendwie dieses, ich habe halt so oft dort irgendwie verkackt. Ich möchte jetzt irgendwie neu anfangen. Ich möchte was Neues ausprobieren, bin dann zur aktiven Suchthilfe. Auch die haben während der Corona-Zeit trotz dessen Gruppen angeboten. Das war sehr, sehr, also es war einzigartig in Hamburg, sonst gab es nur so Zoom-Meetings. Ja. Und dann hatte ich wieder Einzelgespräche und bin auch zu meinem Bewährungshelfer gegangen. Die Bewährung lief ja immer noch weiter, die wurde ja ins Unendliche verlängert aufgrund der ganzen Geschichten. Und ja,
wie lange hattest du denn tatsächlich Bewährung?
Bis das gesamte Kartenhaus zusammengefallen ist. Ich wurde im Mai 2021 ja nochmal, da war ich schon in Haft, habe ich noch den dicken Nachschlag bekommen. Da wurden die erst komplett widerrufen. Das heißt, nach 6 Jahren.
Was mich da interessiert, hast du dann den Step auch wieder alleine geschafft, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt Hilfe?
Nein.
Okay.
Der Step ist gekommen, weil ich aufgeflogen bin. Im August 2020 hat ein sehr guter Freund von mir Junggesellenabschied und es war feuchtfröhlich, wir haben ordentlich gefeiert und ich habe dann sozusagen keine Kontrolle mehr über das gehabt, was ich ja sonst immer hatte. Kontrolle ist ein sehr wichtiges Wort, weil du musstest ja, wenn du so wieder Lügengeschichten erzählst und brauchst du über alles die Kontrolle. Mhm. Du konntest dein Handy nicht abgeben oder du konntest deine Bankkarte nicht abgeben oder PayPal-Account oder was auch immer. Und da habe ich dann halt nicht aufgepasst und aufgrund wieder von Misstrauen, was gesät oder was mir gegenübergebracht wurde, was absolut verständlich war, weil ich da auch wieder angefangen habe. Also man merkt es einfach, sagen auch alle in meiner Familie, dass ich ein anderer Mensch bin, wenn ich spiele. Ne? Ich bin halt, wie ich vorhin das kurz als Beispiel hatte, unausstehlich. Ich probiere immer Dinge umzudrehen, Streit zu provozieren, um halt möglichst nicht auf diesem Thema zu landen.
Ja.
Das ist halt wie bei anderen Süchten auch, ne?
Ja.
Also wahrscheinlich ist es da schneller zu begreifen, wenn man dann merkt, okay, der hat die und die Droge genommen, der Charakter verändert sich jetzt so und so und ne, reagiert anders. Ja. Aber beim Spielen ist es dann wahrscheinlich auch, dass man da charakterlich ähnlich reagiert und dass man es dann irgendwann anmerkt. Aber du hast es dann geschafft, dahin zu gehen und auch bist offen zu deinem Bewährungshelfer gewesen. Und das hat dir dann auch so weit geholfen, dass du schon wieder mit allem abgeschlossen hattest, als es dann zur Verhaftung kam? Oder wie ging es weiter?
Tatsächlich habe ich gedacht, okay, ich habe es jetzt wirklich das meinte auch mein Bewährungshelfer, also Herr Schmidt, wenn das dieses Mal klappt, dann war es das, also dann standen sie eigentlich schon in der Luft auf der Klippe und sind dann irgendwie wieder zurückgegangen. Es war halt wirklich eigentlich, war nicht möglich. Also sowieso doppelte Bewährung, sowieso schon eigentlich ein Unding.
Also du hattest wirklich schon genug Chancen.
Krass, ja. Ich habe wirklich viele Chancen. Und das ist auch, da kann ich ja heute auch drüber schmunzeln, aber die Chancen, die habe ich einfach nicht verdient. Das muss man auch mal so ehrlich sagen. In der Zeit zumindest nicht. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ein Richter entschieden hat, aufgrund der neuen Anklageschrift, der Verhandlung, die aber nicht stattgefunden hat aufgrund von Corona, wird meine allererste Bewährung widerrufen, weil die hätte nicht nochmal verlängert werden können. Und das war sozusagen das geringste Mittel, was er in der Hand hatte, sozusagen, um diese, wie nennt man das, um dieses Verfahren, nicht Verfahren, aber um diese Sache halt zu schützen natürlich. Und sonst wäre es halt einfach verfallen, Beschluss gekommen und das konnte er dann nicht für gut heißen, das kann ich auch verstehen. So dass ich meine Ladung zum also meine Bewährung wurde im November widerrufen, November 2020, die allererste Bewährung. Und zwischen den Tagen 20 habe ich dann die Ladung zum Strafantritt bekommen. Also nach Weihnachten bin ich mit unseren Hunden spazieren gegangen und habe auf dem Rückweg dann die Ladung vom, zum Strafantritt im Brief.
Scheißgefühl. Richtig, richtig Scheißgefühl. Ich möchte es keinem empfehlen, dieses Gefühl irgendwie zu haben, weil wenn du in den Briefkasten guckst, bei mir, du kennst es ja auch, ich bin ja verurteilt in 2018 und habe 4 Jahre, 8 Monate Haftverschonung gehabt. Und ich schwöre dir, jeder Post oder jede Post, die gelb war, war so, oh Gott. Und dazu dann noch Yellowstrom, um ohne nicht Werbung zu machen, aber die Umschläge sind auch gelb. Und du machst den Briefkasten aus und siehst diesen scheiß Brief und du sitzt erstmal vom Briefkasten. Scheiße, lange ich da jetzt rein? Oder was mache ich jetzt, Alter? Und das Gefühl, das ist halt so ätzend. Das ist halt so dieses, das ist absoluter Kontrollverlust. Ja. Ich glaube, mehr Kontrollverlust kann man im Leben nicht spüren, als dieses, ich muss da jetzt hin. Und wenn ich da nicht hingehe, dann ist ja noch beschissener für mich.
Oder nicht aufmachen einfach und dann irgendwann ist der so voll, dass es rausquillt und dann so, ja scheiße jetzt.
Meine Ladung zum Strafantritt ist auch nicht offiziell zugestellt worden, sondern ein ganz normaler Umschlag von der Staatsanwaltschaft. Also es war kein gelber Brief, da habe ich mich halt auch in Sicherheit gewohnt erstmal, habe den Brief aufgemacht, dachte, oh, irgendwie Ratenzahlung oder was. Mhm. Ja, Ladung zum Strafantritt am 27.12. Daraufhin habe ich es dann geschafft, nochmal Aufschub zu bekommen. Also einen Monat hatte dann bis Ende Januar Zeit, mich zu stellen. Während dieses Monats haben wir dann nochmal versucht, den Aufschub ein wenig zu verlängern. Das war, es ging alles runter und drüber, weil Teil meiner, ich nenne es jetzt einfach mal, Teil dieser pathologischen Spielsucht, also der Krankheit, die ich habe, ist halt auch, dass ich immer und immer wieder verdrängt habe. Ich habe mich nicht mit der Realität auseinandergesetzt. Bis zur letzten Sekunde habe ich gedacht, nee, das wird schon irgendwie eine Fügung wird kommen, weil ich ja so viele Jahre in irgendeiner Art und Weise damit durchgekommen bin. Und dann wurde ich aber tatsächlich, also mit der Staatsanwaltschaft oder so hat man ja keinen persönlichen Kontakt, aber meine Anwältin oder ich hatten dann auch mit den Rechtspflegerinnen dort Kontakt und der zweite Aufschub wurde noch nicht bearbeitet, so hieß es. Aber es war sozusagen alles okay von deren Seite aus. Ja. Kann man jetzt auch sagen, es war naiv, gutgläubig, wie auch immer. Ich habe mein Leben halt gemacht. Ich war zu Hause, probiert ein paar Dinge zu regeln. Und dann wurde ich halt am 22. Februar 2021, als ich gerade mit unseren Hunden vom Spaziergang gekommen bin, ich wollte meine Verlobte von der Arbeit abholen, das hatten wir so abgemacht, bin mit den Hunden unten zur Haustür. Und ich hatte aber zu der Zeit, auch als ich Aufschub hatte und alles in Ordnung war, habe ich immer, also auch schon während den Jahren davor, ne, du hast halt irgendwie so wie so eine Fliege, so ein super 180-Grad-Blick, checkst alles ab und guckst durch die Gegend und so. Und ich bin ich habe mich so sicher gefühlt und habe irgendwie nicht auf irgendwas geachtet. Und nachher ist es mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das waren 3 LKA-Beamten, die dann zu Besuch gekommen sind. Die standen, als ich mit den Hunden in den Park gegangen bin, standen die vorne, also es war so ein kleines Quartier, wo wir gewohnt haben, Neubau, mit so einer Grünfläche und Spielplatz. Ja. Und da standen die zu dritt. Und eigentlich habe ich immer gesagt, ja, LKA-Beamten, die erkenne ich 100 Meter gegen den Wind. Ne? Und dann schließe ich die Tür unten auf und dann höre ich nur Herr Schmidt. Und ich hatte Kopfhörer und ich sage, ja. Und meine Hunde sind aus dem Tierschutz. Die haben dann sofort angefangen zu bellen, weil sie halt sehr ängstlich auf fremde Menschen reagieren. Die standen halt schon wirklich in unserem Tanzbereich, sage ich mal so. Mhm. Hatten uns 3 dann sozusagen eingekesselt. Die Hunde fangen an zu bellen. Irgendwie fast eskaliert die Situation, weil die natürlich derbe laut geschrien haben, Hand an der Waffe, nehmen sie die Hunde weg, wenn sie beißen, bla bla bla. Das war auch eine ähnliche Situation in der Hausdurchsuchung schon. Aber witzigerweise, der eine LKA-Beamte, der mich festgenommen hat, war auch schon bei der Hausdurchsuchung dabei. Kannte die beiden also schon. Dann bin ich mit denen nach oben, habe immer noch gedacht, das handelte sich irgendwie um ein Missverständnis. Ich habe dann die Faxbestätigung alles vorgelegt und auch das wieder gutgläubig, von mir natürlich irgendwie dumm. Die Beamten, sie kommen jetzt erstmal nach Dammtor, also sie werden jetzt, erstmal musste ich nach Alsterdorf, da wurde dann hier ED-Behandlung und Fingerabdrücke, Speichelprobe, musste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, das musste ich später erst abgeben. Bin ich irgendwann mitten in der Nacht, ich habe keine Uhr, es wurde ja alles abgenommen, bin ich dann von der Zelle vom Präsidium nach Dammtor verbracht worden.
Kachelküche rein.
Das war wirklich, ich habe so gedacht, auch jetzt lache ich darüber, ne, weil du denkst, also das ist einfach eine völlig andere Welt. Du sitzt in dieser Sammelzelle.
Alles ist beschmiert, reingeritzt. Digga, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich Kachelküche. Also es sieht aus wie ein Schlachtraum mit einer Bank drin. Ja.
Aber echt. Also es ist, man hält es nicht für möglich, dass solche Räumlichkeiten existieren. Aber dann natürlich auch gewisses Klientel, was mit dir dort wartet. Du sitzt da irgendwie eng an eng. Keine Ahnung, wie spät das war. ich bin Kontaktlinsenträger, habe dann irgendwie so gefragt, ja, habt ihr irgendwie so Zeug, wo ich meine Kontaktlinsen wegtun kann, weil die haben mich ausgelacht, was wollen sie denn jetzt von mir? Also das ist ja auch ein etwas rauerer Umgangston da in der Untersuchungshaft. Also es war halt, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, so wie, was wir jetzt sozusagen erlebt haben, diese Corona-Zeit in Haft, weil du dann zu der Zeit, Februar 21, war es so, dass du, bevor du in Strafhaft verlegt wurdest, also entweder Santa Fu oder Bewerder, oder wo auch immer hin, dass du in Dammtor 14 Tage halt einfach in Einzelhaft saßt.
A-Flügel.
Genau, A-Flügel, auch allererste Sahne dort. Ja. Kein Next, Radio, kein Fernseher, kein gar nichts. Gehört, ja.
6 bis 10 Quadratmeter, die Wände beschmiert, der Fußboden, der rollt sich hoch, der ist blau gewesen bei mir und da hat sich die Ecken haben sich hochgerollt.
Du hast halt Fäkalien, jegliche Ausführungen dort immer noch irgendwie beschmiert, Blut an den Wänden. Es ist halt, es waren halt, normalerweise sind das weiße Wände, aber du siehst kein einziges bisschen mehr weiß. Es ist halt alles so beschmiert, dass dieser Raum von diesen normalerweise 8 Quadratmetern oder was, wirkt er jetzt wie 2 Quadratmeter, weil alles einfach nur so eklig beschmiert ist.
Hattest du noch so eine ätzende Matratze? Die sind ja mit Gummi überzogen, ja. Die Matratzen. Und ich habe es in Dammtor so kennengelernt, dass die ganzen Matratzen, die normalerweise mit Gummi überzogen sind, damit sie halt steril sind oder sauber zu machen sind, das ganze Gummi ist runtergeflattert, dieses Blaue, die sind blau umschichtet, dieses ganze Blaue ist durch dieses Lattenrost, das, was eigentlich nur ein Gitter ist, auf diesem blauen Metallbett von 1945 gefühlt, durch den ganzen Raum dann flattert. Die Staubmäuse, die Wollmäuse durch den Raum ziehen, wie im Westernfilm quasi. Und
Naja, ihr wart ja selbst schuld, ne? Es ist ja selbst schuld, dass ihr da gelandet seid.
Das stimmt, ja.
Und dann hast du noch denn die Matratze, die so komplett abgeschubbert ist und wo du die 2000 Leute, die davor drauf liegen, die riechst du.
Ja, du riechst halt wirklich alles in dem Raum. Das war so der Anfang der Schocktherapie. Nenne ich das mal, was ja auch vielleicht gar nicht so schlecht war jetzt im Nachhinein.
War für dich dann auch die ganze Zeit klar, okay, es geht um das und das Verfahren, das und das wird auf mich zukommen, oder war das zu dem Zeitpunkt alles für dich noch nicht so klar?
Also, zu dem Zeitpunkt, also es war halt so diese Phase der Akzeptanz oder bis ich irgendwas realisiert und verstanden habe, da verging halt schon einige Zeit, ne? Weil es bei mir dieses Kartenhaus ist, was zusammengefallen ist, dass diese zum einen die widerrufene Bewährung, die ich ja die muss ich absitzen, da führt kein Weg dran vorbei. Und in der Zwischenzeit weiß ich aber auch, okay, es kommt noch ein neues Verfahren auf mich zu und was da auf mich zukommt, weiß ich nicht. Das heißt, ich war so eine Kombi aus Straf- und U-Haft und das war echt nervig für den Kopf.
Und
beide Male ging es dann auch um Betrugsfälle oder um was ging es?
Ja, in dem letzten Jahr ging es dann um Veruntreuung, Diebstahl und Betrug.
Aber du saßt dann ja wahrscheinlich nochmal mit ganz anderen Leuten da in U-Haft.
Ja, aber auch das, also in dem A-Haus gibt es von bis alles. Das ist diese Quarantänezeit, du gehst halt, du darfst eine Stunde raus auf dem Hof und gehst im Kreis. Du darfst nur in eine Richtung gehen. Wir mussten auch die
Maske aufhalten. FFP2-Maske auf, genau, ja. Damals. Das ist sogar noch 22 im Oktober so gewesen.
Ja. Und da waren halt wirklich Leute, wo ich dachte so, wow, was, also ältere Männer, die Schnürsenkel rausgenommen haben, die dann da auf dem Hof probiert haben, irgendwelche Kippenreste zusammenzusammeln, um den Tabak zusammenzustopfen und sich eine Zigarette draus zu drehen. Und also da war es halt wirklich so, dass ich dachte so, wow, das ist also wirklich traurig mit anzuschauen. Und aber auch Sachen, also es gibt halt auch einfach keinen Ort irgendwie für Zwischenmenschlichkeit, unabhängig jetzt von den Beamten. Selbst wenn du probierst, ich hatte dann Einkauf, mir wurde Geld geschickt, mir wurden auch Klamotten gebracht, die netterweise, das muss ich dazu sagen, eigentlich war es verboten, wie du gerade meintest. Mir wurde ein Sack Klamotten denn hochgebracht von dem Beamten, den meine Verlobte damals gebracht hat und das war eigentlich während Corona nicht möglich. Ja. Also war denn schon ein netter Zug, weil du hast halt in der Quarantänezeit durften wir samstags duschen und auf der Zelle hast du halt nur kaltes Wasser. Also ich sah aus, auch mit den Kontaktlinsen, die ersten 3 Tage, ich sah aus, als ob ich aus einer Zombie-Apokalypse entstanden bin. Ich hatte so einen grünen Parker von Nike, den habe ich jetzt...
Achso, ich dachte, den grünen Knastparker.
Den habe ich nicht. Ich hatte
Knastparker mit Eierkneifern dann und blaue Hosen und blaue Jogginghosen.
Ja, ich hatte zum Glück ja eigene Klamotten, aber ja. die Kapuze meines Parkers, weil es war ja kalt im Februar, die hat sich halt, meine fettigen Haare haben sich in meinen Parker gefressen sozusagen. Also es war halt alles ölig. Das klingt so ekelhaft, aber mit kaltem Wasser kannst du die Haare nicht waschen mit dieser Kernseife.
Und einmal die Woche ist eine Katastrophe.
Nicht. Und einmal duschen, ja, da bringt halt auch nichts. Also, aber es ist im Endeffekt auch scheißegal, wie man da aussah. Aber so hast du dich halt auch direkt gefühlt. Ne? Mhm. Also du wusstest, wo du bist.
Entwertet. Entwertet einfach, ja.
Ja, wenn du dann mal ab davon, wenn du deinen Haftraum wischen willst, du kriegst kein Wischmittel in den Eimer rein, du kriegst Toilettenreiniger für den Fußboden. Das pinke Zeug,
das,
weißt du?
Ja, ja, das hilft gegen alles. Ja.
Aber wie ging es dann für dich da weiter? Da war man dann 2 Wochen und genau. Was war dann der nächste Step?
Und der nächste Step war Verlegung. Also zu der Zeit, es ist ja so, dass die Hamburger Gefängnisse sind ja aufgeteilt nach Haftdauer. Also Bellwerder war zu dem Zeitpunkt noch bis 4 Jahre. Alles, was drüber geht, dann nach Santa Fu, nach Fuhlsbüttel. Und bei mir war die erste Bewährung war unterhalb von 4 Jahren. Bewährungsstrafe gehen ja sowieso nur immer bis 2 Jahre. Dementsprechend bin ich nach Bewährer verlegt worden, mit dem Wissen, okay, da kann noch was draufkommen und dann werde ich nach Santa Fu verlegt. Ja. Und das so wurde ich halt auch in Bewährer gehalten. Also ich war im Zugangshaus und vom Zugangshaus bin ich in Haus 5 gekommen. Das ist dort Basis- und Entwicklungsstation, also auch unterste Kaste im Knast. Weil halt die Abteilungsleiter gesagt haben, nee, Herr Schmidt, Sie gehen sowieso nach Fuhlsbüttel, auf Sie kommt noch ein Verfahren zu und Sie werden verurteilt. Das stand für die schon fest. Also ich hatte keine Chance, an meiner Delinquenz zu arbeiten oder sonst irgendetwas.
Keine Chance, offenen zu kommen, irgendwas, Haus 1 oder irgendwo weiterzukommen, wo was halt weitergeht, ja.
Genau. Und bis Mai, wenn ihr so wollt, war ich offiziell Strafhäftling, wurde aber gehalten, ja, wie ein Urhäftling,
quasi abgeschrieben.
Genau, ich war abgeschrieben auf dem Abstellgleis und konnte halt nichts machen. Ich war zwar Hausarbeiter, weil ich auf der Station, glaube ich, einer von 3 waren, die Deutsch gesprochen haben. Deshalb waren die Beamten dann fröhlich, dass ich als Hausarbeiter da war, mit dem sie irgendwie reden konnten, also der verstanden hat, was sie wollten. Deshalb hatte ich meine Tür auf, das ging dann schon. Aber zwischen März und Mai waren dann insgesamt 6 Verhandlungstage. Bin dann immer nach Dammtor gekarrt worden, habe da übernachtet, dann wieder zurück und so weiter und so fort.
Ja, du hattest dann 6 Verhandlungstage und dann ging es auch weiter zum Urteil.
Genau, und dort, das war halt so, dass ich da dann trotz allem gigantischen Rückhalt hatte. Freunde, Familie, alle waren bei den Verhandlungen da. Es war halt in Barmbek Amtsgericht mit Schöffen, also Höchststrafe bis 4 Jahre dort. Und ich wurde halt immer mit Hand- und Fußfesseln vorgeführt. Ja. Und ich werde nicht vergessen, wie meine Mama mich das erste Mal gesehen hat und einfach sofort in Tränen ausgebrochen ist.
Du Scheiße.
Und das war eigentlich so, also das war mit, also einfach das Schlimmste während dieser gesamten Haftzeit war einfach dieser Kontrollverlust nach außen hin. So deine Familie, du hast keinen Kontakt zu denen, du weißt nicht, was draußen los ist, geht's denen gut? Die machen sich ja auch Gedanken. Es war einfach. Das ist das beschissenste Gefühl, was es nur gibt.
Mein erster Gedanke war gerade, oh krass, voll schön, dass seine Familie und Freunde alle zu ihm halten. Aber dann der zweite Gedanke, auch hart, dass sie dich dann so sehen und du dann sonst gar keinen Kontakt zu ihnen haben kannst. Also es ist so total zweischneidig. Auf der einen Seite toll, dass sie dich supporten wollen und zu dir halten, egal was du gemacht hast. Und auf der anderen Seite war die Situation dann trotzdem scheiße, dass ich hier gemerkt habe, wie kurz ein paar Tränen fast ins Auge geschossen sind.
Es ist halt so, die haben keinen Kontakt zu dir, wissen eigentlich, dass du im Knast bist und dann kommst du, wirst du vorgeführt in Handschellen oder in komplett Fuß und Handschellen und dann ist so, ach du Scheiße, was hat er denn gemacht? Ja. Ich dachte, der hat nur das gemacht, warum führen die den so vor?
Genau.
Und du kannst nicht sagen, nee, ist nicht so, weil du hast ja eh schon vorher die ganze Zeit gelogen. Ja. Ja.
Also das ist denn zum Glück hatte ich, also ich hatte meine Anwältin dann von der Schweigepflicht befreit, damit sie einfach mitteilen kann, auch sagen kann, ja, ist alles gut und dies und das, darum geht es, weil ich einfach auch.
Naja, gut war es nicht, du warst drinne.
Nee, genau, aber absolut, aber ich meine, für die Gedanken von denen, weil ich jetzt, das war sozusagen auch ein Zeichen von mir, ey, jetzt ist offen und ehrlich, jetzt ist einfach, ich möchte einfach durchschaubar sein. Ich habe keine Lust mehr auf dieses große Reden. Ja. Und das war sozusagen der erste Schritt eigentlich, dass ich dann meiner Strafanwältin von der Schweigepflicht befreit habe. Und diese Corona-Zeit in Haft war halt, was die sozialen Bindungen betrifft, wirklich tödlich. Also muss man so sagen, wir hatten zwar die Möglichkeit, FaceTime-Besuche zu machen, allerdings, wenn die Verbindung schlecht war, wurde der halt einfach abgebrochen und du bist gegangen und dann war es das halt einfach. Mhm. Und dann gab es zwar auch persönlichen Besuch, aber jetzt, wir sitzen hier in einem Raum, ich weiß nicht was, der hat vielleicht 12, 13 Quadratmeter oder so und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist der in der Mitte einmal geteilt mit einer Plexiglasscheibe und diese Tische. So, und dann sitzt du hier und hast halt eine Gegensprechanlage und so war dann der halt Besuch. Du hattest keinen körperlichen...
Wie im Film.
Wie in so amerikanischen Filmen.
Ja, das war sozusagen... Das war schon hart, muss man sagen. Vor allem auch natürlich dann für die Gegenseite, für die familiäre Seite, die dich dann halt auch so sieht. Und was du gerade meintest, damals so dieser Gedanke, wow, was hat der gemacht? Aber man weiß, also ne, jeder Häftling, bei dem Fluchtgefahr besteht, der wird halt so vorgeführt, selbst wenn du nur ein paar Eier geklaut hast. Ja. Es ist halt einfach.
Das ist halt auch wieder dieses gewisse Brechen, was die haben wollen. Also so dieses, ne, hier, du musst was durchleiden und deine Familie, du musst deine Familie sehen und das, ne, das gehört alles zum
Ich wollte gerade sagen, es ist Teil der Strafe.
Teil der Strafe.
Hast du denn auch, bei mir haben sie es dann teilweise anders gemacht, dann habe ich keine Fußfesseln gekriegt. Dann wurde ich mit Gurt. Kennst du einen Gurt?
Mit den Händen, nee, habe ich.
In den Gurt, dann kriegst du einen Gurt um.
Und da die Hände.
Und dann kriegst du die Hände nämlich an den Gurt so gekettet vorne. Das ist für Autofahrten und sowas. Also, dann haben sie mich nämlich vorgeführt mit Gurt, damit ich besser laufen kann.
Bist du auf den Hubwagen gepackt und dann erstmal reingerollt wie Hannibal Lecter oder was?
Und im Auto haben sie mich dann halt mit Fußfesseln gefahren. So, und den Rest dann halt immer nur mit Gurt.
Ich würde in der Story bei dir gerne nochmal wieder einen Step zurückspringen, einen ganz kleinen. Du hast gesagt, sie waren auch bei der Verurteilung mit dabei. Was war dann das letztendliche Urteil und wie hat dann vielleicht auch die Family darauf reagiert in dem Moment?
Dazu, nur ganz kurz anzureißen, die Verhandlungstage verliefen eigentlich relativ gut. Selbst meine Anwältin meinte, ja, die Zeugenaussagen, die es gegeben hat, also es gab nichts Belastendes. Es war halt ein reiner Indizienprozess dann war es halt so, dass trotz alledem meine Anwältin klar gesagt hat, von Tag 1 war für den Richter die Verurteilung klar. Das hast du in den Fragen gemerkt, das hast du im Verlauf gemerkt.
Hattest ja schon genug Bewährung auch, ne?
Ganz genau. Ja. Und das war halt auch, das war in dem Fall, war es für alle klar, okay, wenn da was kommt, dann bricht alles zusammen. Dann kommt ein richtiges Brett sozusagen auf mich zu. Also für jemanden, der das erste Mal in Haft ist, ist jetzt insgesamt hat sich meine Strafe auf 6 Jahre, 2 Monate.
Das ist fürs erste Mal auf jeden Fall dolle, Alter.
Das ist schon eine Ansage, sag ich mal so, die ich denn da auch irgendwie zu verknuspern hatte. Direkt danach auch schon, also ich war im ersten Moment, war ich einfach erleichtert, dass es jetzt vorbei ist, weil ich wusste, okay, jetzt kann sozusagen meine Strafhaft beginnen. Ich kann etwas dafür tun, irgendwas zu verändern. Genau. Bis dahin konnte ich das nicht. Bis dahin bin ich da immer auf und ab gegangen, habe meinen Flur gewischt, habe die Beamtenbüros gewischt und Essen verteilt.
Und es war ungewiss, was dann jetzt eigentlich genau die nächsten
Ganz
Jahre
genau.
sein wird.
Du wusstest nicht, wie lange, was auch immer. Und das war sozusagen der erste Moment war Erleichterung. Es haben auch alle, die ich gesehen habe, haben eigentlich alle geweint, egal ob das jetzt meine Mama, meine Schwester, meine Verlobte, bester Kumpel, seine Frau, die waren alle irgendwie den Tränen nahe. Aber trotzdem glaube ich auch so ein bisschen Erleichterung, okay, dieses Hin und Her und dieses Hoffen hört jetzt einfach auf.
Jetzt ist das Versteckspiel und Schauspiel vorbei. Ja.
Jetzt gibt es das Urteil, das also kann man jetzt auch verarbeiten, so innerlich, und dann geht's weiter.
Wenn ich das für euch draußen dir zuhören sagen kann, also im Gesicht habe ich bei dir gelesen, als du davon erzählt hast, wie du deine Mama belogen hast, beklaut hast und alles, also hat man wirklich gesehen, wie leid es dir tut und dass du traurig drüber bist. Und gerade, wo du über den Beschluss geredet hast, sind die Augen groß geworden und das, man hat gesehen dieses, okay, es ist vorbei, ich kann neu anfangen, das hat man richtig in deinem Gesicht gerade gesehen. Ja, wollte ich kurz mal sagen, Entschuldigung.
Also das war wirklich, das war sozusagen die große Hupe, die das den Neustart so eingeleitet hat. Das, ne, da verging dann noch viel Zeit. Bis
auf
das
die Hupe, wir sind bei Haftbar, Prost.
Das war absolut krass. Also vor allem dieser Moment, ich hatte dann auch zwei Beamte, die mich vorgeführt haben, es waren sogar drei. Und der eine war so korrekt, weil die halt alle gesehen haben, wie, also ich sollte eigentlich dann wieder in die Transportzelle bei Gericht warten. Und das war das Kleinste, also sie war genauso groß wie eine Transportzelle im Justizwagen. Meine Knie stoßen vorne gegen die Tür und ich saß halt hinten so auf der Bank. Hatte aber zum Glück in dieser Zelle keine Hand- und Fußfesseln an. Und der Beamte meinte, bevor ich reingegangen bin, ey, hat mir so ein Zeichen gegeben, ich durfte meine Familie einmal umarmen und küssen, obwohl das strengsten verboten war. Und
das ist richtig, zur Corona-Zeit auch noch, ne?
Zur Corona-Zeit.
Das ist halt wirklich nett. Also
da, das habe ich auch im Auto dann nochmal zu ihm gesagt, habe meine Hände so gefaltet und meinte, ey, vielen, vielen Dank, weil das hat einfach uns allen, wir haben einfach uns so doll in den Arm genommen.
Das ist so viel Menschlichkeit, richtig, das ist so viel Liebe, krass. Das ist so viel Energie, die durchs Herz einfach rausfließt und reingeht.
Dass du Tschüss sagen kannst einfach. Ne? Dass du einfach Tschüss sagen kannst. Erstmal fürs Erste Tschüss sagen.
Genau. Und
Grüße gehen raus an dich, guten Menschen.
Absolut. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen, aber das war wirklich eine menschliche Situation.
Normalerweise würde ich sagen Bulle. Aber in dem Fall nicht wahrscheinlich.
Ja, also das war eine wirklich respektvolle Geste. War richtig cool. Und von dieser Umarmung, von dieser Sentimentalität und das war ja ein Gefühlschaos irgendwie. Sitzt du denn da wieder in der Realität angekommen, für dich alleine und musst 1,5 Stunden warten, bis der Transporter wieder zurückgeht. Und das, es kommt dir einfach vor wie 3 Jahre. Es ist unbeschreiblich, wie langsam die Zeit vergeht, wenn du halt in so einem kleinen Raum ohne irgendwelche Ablenkung
Das hatten wir ja auch schon irgendwie beschrieben, dass allein auch die Fahrt, die vielleicht nur 1/2 Stunde dauert im Kopf 5 Stunden.
Ja, so, ne? Absolut.
Aber wie ging dann dein Neuanfang, dein Neustart weiter von diesem Tag an?
Noch relativ holprig, weil wir sind dann ja sozusagen Sommer 2021. ich bin verurteilt, aber das dauert dann ja auch noch natürlich, bis das Urteil rechtskräftig ist. Also mhm. wir haben schon im Gericht gesagt, ja, wir verzichten auf Rechtsmittel, damit es möglichst schnell das Urteil in Haft kommt, damit ich möglichst schnell verlegt werde und einfach loslegen kann. Weil ich habe zwar einen Resozialisierungsplan in Bilwerda bekommen, der hätte aber in Santa Fu nicht gezählt. Die hätten mich nochmal neu kennengelernt im Zugangshaus und so weiter und so fort. Also ich habe sowieso schon voll viel Zeit verloren in dem Moment, einfach nur mit dem Warten. Und deshalb wollte ich einfach so schnellstmöglich, ja, lass den Beschluss kommen, lass mich verlegen und dann geht's wieder, dann geht's wirklich los. Weil ich hatte in der Zwischenzeit schon Vorbereitung sozusagen, auch mit Hilfe meiner Familie. Ich konnte ein Fernstudium anfangen, es hat zum 01.01.2022 dann gestartet. Es hat eigentlich alles nur darauf gewartet, dass ich weiß, wo ich jetzt die nächsten Jahre verbringe sozusagen. Ja. Mhm. Bin jeden Tag, also ich war immer noch in Haus 5 auf dem Abstellgleis sozusagen, bin jeden Tag nach vorne ins Beamtenbüro, ja, stehe ich für morgen auf der Transportliste, stehe ich für morgen auf der Transportliste.
Du und fällst wieder in diese alten Muster und in diese Muster wieder rein und so weiter und so fort. Ich kenne das.
Es war das Schlimmste, also es war noch schlimmer als vorher, weil du jeden Tag gehofft hast, ey, ja, also entweder lass mich jetzt verlegen oder gib eine Entscheidung, dass du hierbleiben kannst. Aber es gab nichts. Ja. Der Vollzugsleiter hat gesagt, du kannst nicht hierbleiben mit deiner Strafe. Das wäre die längste Strafe, die überhaupt hier ist. Das funktioniert nicht. Ja. Und das habe ich ja da auch schon gemerkt. Wenn, also da die in der Zeit, wo ich da war, das waren zu dem Zeitpunkt dann so 7-8 Monate, da hat sich meine komplette Station komplett geswitcht. Ja. Also es sind halt einfach Kurzstrafen dort. Und wenn du irgendwie 3, 4, 5 Jahre in einem auf einer Station verbringst, wo die Leute 10-mal durchgetauscht werden, das geht auch auf die Psyche.
Und nochmal wiederkommen,
höchstwahrscheinlich. Und dann genau, nochmal wiederkommen und nochmal in Urhaft und dieser.
Und Bilwerda ist dazu, musst du halt auch sagen, Bilwerda ist halt eher so ein Knast, wo viel Abhängigkeit und sowas ist. Also morgens, weißt du selber, zur Ausgabe, die Zombie-Brigade, ja, die einmal über den Hof läuft und so weiter und so fort. Ja. Also
wie lange warst du dann da schlussendlich?
Schlussendlich 1,5 Jahre. Es war halt so, dass, wie gesagt, zu der Zeit gab es auch noch ein paar längere, also bis 4 Jahre. Das gab dann schon auch ein paar Jungs, mit denen du den Sport machen konntest in der Freistunde. Wir haben Fußball gespielt, Basketball, wir haben so trainiert. Dann war es aber so, dass aufgrund der Corona-Zeit und der, ich weiß gar nicht, in Fu wurde irgendein Block oder ein ganzes Haus renoviert irgendwie zu der Zeit. Ich weiß nicht, Haus 2 oder sowas.
D-Flügel, ne? Also das heißt ja, Fu hast du ja A, B, C, D-Flügel. Ja. Über Kreuz und D haben sie doch komplett neu gemacht. Das mit der Zugangsstation und alles, was da neu gekommen ist.
Genau, und das war sozusagen der Grund, weshalb ich so lange auf Verlegung warten musste.
Weil du in den Flügel reingekommen bist.
Weil einfach kein Platz mehr war. Ja. Also es war halt einfach wirklich schleppend. Es ist zu der Zeit aus Fu auch keiner in Offenen gekommen. Da war komplette Blockade.
Das war, glaube ich, aber auch überall in Deutschland so schwierig, dass Leute halt auch nicht in Haft gehen konnten, weil halt kein Platz war. So, ne?
Also auch wegen Corona-Bestimmung und so halt gerade in dem Zeitraum. Ne? Aber du hast ja dann ja da trotzdem die Zeit schon viel vorgenommen. Du hast ja gerade schon dein Fernstudium erwähnt, was dann da ja auch anfing.
Das ging los in Bilwerda am 01.01. Und auch mit diesem, mit dem Beginn des Fernstudiums der sozialen Arbeit wurde ich sozusagen verlegt auf die EVS, also Entlassungsvorbereitende Station in Haus 1. Muss man jetzt auch dazu sagen, auch keine Werbung, weil wie gesagt, beschissen bleibt beschissen. Aber du hast halt, wenn du von... Ganz ehrlich gemeint, wenn du von 5 Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen einen hast, der sich irgendwie für die Sache einsetzt, auch für dich in irgendeiner Art und Weise einsetzt, dann hast du das Glück deines Lebens. Ja. Und diese Frau auf der EVS, ich sage jetzt auch im Namen Frau Hove, vielen, vielen Dank nochmal.
Grüße.
Absolut Grüße an Frau Hove, weil sie hat sich, sie hat dem Vollzugsleiter die Stirn geboten und hat gesagt, ey, das ist so schwachsinnig, den Jungen jetzt in 3 Monaten nach Fu zu schicken, wenn der irgendwie in 7, 8 Monaten schon im Offenen sein könnte. Ja. Lass den jetzt hier sein Studium machen, der hat keinen Gelben, der hat kein Disziplinarverfahren, der führt sich ordentlich, der war Hausarbeiter, beginnt jetzt sein Studium. Und sie hat sich gegen ihn durchgesetzt und dann habe ich die letzten 6 Monate dann bis Juli auf der EVS verbracht, um einiges entspannter als auf der Station vorher und bin dann Juli 22 nach Glasmoor gekommen in offenem Vollzug.
Was, falls also, Sie das hören? Sie wundervolle Frau, Sie sind herzlich eingeladen, um auch mal ein Wort zu sagen.
Ja.
Also da wieder Glück gehabt, aber jetzt hat es dir mal richtig was gebracht.
Genau, also das war sozusagen eine Situation, in die ich mich irgendwie gebracht habe, um dieses Glück zu empfangen. So sehe ich das heute auch immer noch. Man kann für etwas kämpfen und dann kann man auch bereit sein, Glück zu empfangen und auch sozusagen ja, für das Gute denn weiterzumachen. Ne? Also das, was ich vorher gemacht habe, war ja immer einfach nur Augenwischerei und Heuchlerei und wie auch immer. Und jetzt habe ich das erste Mal gemerkt.
Vielleicht ist die Erfahrung der Hilfe auch nochmal ein Ansporn, nichts Schlechtes mehr zu machen. Also nicht nochmal das gleiche Schlechte machen und viel leugnen, viel lügen und so. Ne?
Naja, also ich sag mal, wenn du jetzt auch Richtung soziale Arbeit gehst, ist es ja auch etwas, wo andere Menschen dann quasi vielleicht Glück haben, dich dann zu treffen und du ihnen weiterhilfst, also dass du dann auch wieder ein bisschen was zurückgeben kannst von dem Glück, was du jetzt von anderen bekommen hast.
Absolut. Also das ist halt dieses Authentische, davon lebt ja eigentlich alles. Und das habe ich aber auch erst relativ spät jetzt so geschnallt, also in Haft, das Thema Offenheit, es ist halt alles halb so schlimm. Auch wenn du denkst, oh wow, wenn ich das sage, da komme ich nicht mit klar. Aber das haben wir auch, finde ich, gemerkt bei dieser Unwissenheit. Ich finde, man kann mit allem umgehen, nur mit Unwissenheit kann man schlecht umgehen. Wenn du weißt, worauf du dich einlässt, dann kannst du damit irgendwie zurechtkommen. Aber wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, ganz egal, ob das Haft ist oder in welche Richtung das auch geht, dann kannst du halt eher schlecht damit umgehen, wenn du nicht weißt, womit.
Ja, dann hast du so schlechtes oder negatives Kopfkino, weil du alle Szenarien durchspielst, was völlig sinnfrei ist, weil du einfach nicht erahnen kannst, was passiert, aber du dich total verrückt machst damit.
Ja. Sag mal, wie war Haft für dich so, als du so in deinen Alltag reingekommen bist? War das für dich eher so, für mich war das damals, ich kann es so beschreiben, ich habe so den Weg zu meiner Mitte gefunden, weil ich mich mit mir wirklich mal konkret und krass auseinandersetzen konnte. Wie hast du da so ein Feeling zu?
Es war halt sozusagen, ich war immer schon relativ strukturiert. Nur in den letzten Jahren der Spielerei ist das alles flöten gegangen. Also ich habe meine Arbeit, denn wenn ich Arbeit hatte, habe ich die immer gut hinbekommen, auch immer gutes Feedback bekommen. Alle waren zufrieden, aber trotzdem war ja meine Struktur, auch meine innerliche Struktur war komplett hinüber. Ich habe es zwar immer noch geschafft, irgendwie zu trainieren, meine Sachen zu machen, aber es war halt mehr Schein als Sein. Und im Gefängnis habe ich halt angefangen zu meditieren, habe Yoga gemacht, hatte meine feste Struktur. Ich war immer, jetzt sitze ich jetzt knapp 3 Jahre in Haft, Hälfte ungefähr geschlossen, Hälfte jetzt offen. Und es gab nicht einen Tag, wenn morgens Lebenkontrolle war, wo ich noch im Bett gelegen habe, wenn die Beamten gekommen sind. Ja. Mein Bett war schon gemacht, ich saß schon am Tisch, ich habe schon mein Buch gelesen. Es war halt, das war meine Struktur. Ich hatte meinen festen Tagesablauf und der hat mir auch sehr, sehr, sehr durch diese Zeit geholfen. Mhm. Weil wenn ich jetzt rückblickend betrachte, diese 1,5 Jahre sind so in meinem Kopf, einfach so, weil alles dasselbe war. Ja. Es war halt immer gleich.
Es geht extrem schnell um. Wenn du drinnen bist, so, das ist so dieses dann, vor allem, wenn du den geregelten Ablauf hast. So, wenn du vorher dieses Warten, das was du sagtest, das zieht sich wie Kaugummi.
Ja.
Und ansonsten gehen die Jahre wirklich so.
Genau.
Aber wann bist du dann in Offene gekommen? War das dann 22?
Genau, Juli 22. Okay.
Und wie sieht es jetzt für dich aus? Was ist seitdem bis jetzt passiert?
Boah, ist richtig viel passiert. Also das muss man dazu sagen, das ist auch was mir so übertriebenen Auftrieb gibt, diese, wie soll ich das sagen? Also einfach, dass ich merke, dass diese offene Art, die stößt ja nicht immer irgendwie auf Begeisterung oder so, aber sie hilft mir einfach gut durchs Leben zu kommen, ganz egal, um was es geht.
Und im Endeffekt ist es wichtig, dass du ja selbst mit dir zufrieden bist und selbst mit dir selber glücklich bist, weil die richtigen Leute kommen in den Sachen und die Leute, die dich, wenn du so bist, wie du bist, dann bleiben die Leute, die dich mögen, ja auch wirklich bei dir, weil sie dich mögen und nicht, weil sie dein aufgesetztes Gesicht oder die Maske mögen, die du trägst.
Ja. Die du selber wahrscheinlich nicht gemocht hast.
Das ist das ist auch mit einer der größten Punkte. Ne? Du hast dich halt, jetzt schaue ich mich im Spiegel an und sage abends zum Beispiel, wenn ich
geiler Typ sage.
Ja, also, das ist jetzt übertrieben. Aber ich denke mir, ey, ich bin seit so vielen Jahren mal wieder stolz auf mich. Und das, wann habe ich das letzte Mal
voll
gesagt?
Voll schön, voll schön.
Und das finde ich, das ist ja auch ein Thema so mit dieser Straftataufarbeitung und so. Ich habe jetzt, na klar, kommt es denn immer noch auch, ganz ehrlich gesagt, immer ein bisschen auf die Straftat an. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, okay, ich habe mir verziehen, ich kann jetzt nur durch die Art und Weise, wie ich lebe, sozusagen diese Dinge in irgendeiner Art und Weise wieder gut machen, wenn man von wieder gut machen sprechen
will. Was zurückgeben, ist eher, glaube ich, das Bessere.
Genau, was zurückgeben, weil im Endeffekt lohnt sich denn ja dieser Weg, den ich gegangen bin, wenn es vielleicht irgendjemanden davor bewahrt, einen ähnlichen Weg einzuschlagen.
Ja, geil. Und in Haft hast du ja, wie ich sehe, was aufgebaut. Willst du dazu was sagen?
Das ist im offenen Vollzug passiert. Jetzt genau vor einem Jahr haben ein guter Freund von mir und meine Familienmitglieder Sport statt Straße gegründet. Das ist ein eingetragener Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Wie gesagt, ich bin immer schon sehr sportbegeistert gewesen. Wir waren früher, das war halt so, dass wir...
Aktivsport und nicht nur auf den Schein.
Ganz genau, Aktivsport. Das war vielleicht ja auch mit ein bisschen der Grund, weshalb ich so da reingerutscht bin, in die Sportbegeisterung. Aber im Endeffekt war Sport immer auch in Haft das größte Ventil, was ich nur hatte. Ne? Das ist halt so, dass wir ganz egal für wen, für Kinder und Jugendliche und jetzt irgendwie nicht mit Altersbegrenzung, weil ich merke das auch bei meiner Arbeit. Ich arbeite in einer Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe mit Jugendlichen, die selber auch schon Erfahrungen mit der Polizei haben, die vielleicht auch psychische Einschränkungen haben oder Erkrankungen. Und da ist es halt in der Jugendhilfe im System in Deutschland so, dass du ab 21 oft fallen gelassen wirst, du fällst durchs System, weil dann würde die Eingliederungshilfe starten, bis du Eingliederungshilfe bekommst, vergehen Monate, wenn nicht sogar Jahre, wenn du sie überhaupt bekommst. Und ich würde gerne irgendwie so eine Brücke bauen und zeigen, ey, so wie gesagt, als 13, 14, 15, 16-Jähriger, wir waren immer auf dem Bolzplatz, wir haben uns auch mal gebeult, haben danach dann wieder Fußball gespielt, waren Basketball spielen, waren eigentlich immer draußen und irgendwie vermisse ich das so ein bisschen und würde das jetzt gerne zurückgeben und es wird gut angenommen. Also ich bin an Schulen, halte so ein bisschen, Vorträge ist das falsche Wort, aber ich erzähle einfach ein bisschen aus meinem Leben, da kommen ganz viele Fragen zurück und dieses Feedback, was ich bekomme, auch in Form von Anfragen, wie viele Schulen auch jetzt zum Beispiel auf uns zukommen, zeigt mir, ey, irgendwie scheint es ganz gut anzukommen, weil es einfach eine andere Sprache nochmal ist, weil viele Schulen ja jetzt auch mit Richtern oder mit Polizeibeamten, auch mit bürgernahen Beamten zusammenarbeiten, aber schon alleine, wenn du in Uniform irgendwie sitzt, dann ist meistens eine Distanz zu einem Schüler und der kriegt 2 Stunden seinen Mund nicht auf. So, und wenn dann da jemand sitzt, der irgendwie auch selber ein bisschen assi redet.
Aus Angst, was Falsches zu sagen.
Oft was Falsches zu sagen, eingeschüchtert, wie auch immer. Und dann meistens auch die Lehrer sind dabei, dann haben die auch nicht so Lust von sich was zuzutun. Und deshalb machen wir das so, wenn so ein Tag irgendwie von 8 bis 15 Uhr geht, wir trainieren 2 Stunden zusammen, wir haben auch 1,5 Stunden ohne Lehrer und da könnt ihr euch nicht vorstellen, was alles kommt. Ne? Also es ist halt einfach so geil zu sehen,
das Interesse da ist, dass sie das aufsaugen, dass das quasi wie so ein Schwamm, denke ich mal, ist. Die Kinder sind wie Schwämme, die trocken sind und du bist so das Wasser, was so in die ganze Geschichte kommt, einfach mal um Augen zu öffnen und einfach mal um auch mal eine Perspektive zu geben, wo man nicht unbedingt hin will, weil wir beide sind in einer Situation, da soll keiner rein. Da so, am besten, wenn du jede Seele, die du davor bewahren kannst, ist eine gerettete Seele. Und selbst wenn es nur eine einzige ist, dann hat das alles einen Sinn, auch das Ganze hier. Ja. Wenn wir eine Person oder wenn wir damit euch draußen Auftrieb geben können, das ist das, warum wir das tatsächlich machen, nicht, was Tamasch immer sagt, um Gewalttaten oder Straftaten zu verherrlichen, sondern einfach um Auftrieb zu geben. Und das selbst, auch wie bei dir, wenn die Situation so scheiße ist und nichts mehr geht, dann geht immer noch was. Absolut. Dann musst du dich bloß selber in den Arsch treten und wieder aufstehen, den Kopf aus dem Matsch nehmen und anfangen, dich wieder nach oben zu arbeiten.
Ja, voll. Das Schöne ist ja auch, dass deine Familie da mitmacht, dass ihr das zusammen macht.
Ja.
Was zusammenschweißt da auch dann wieder, ne?
Absolut. Und da habt ihr ja auch wieder 2 Perspektiven, weil zum Beispiel während der Haftzeit, es gibt eigentlich in Hamburg, es gibt keine Selbsthilfegruppe für jemanden, der sonst mit Kriminalität oder Haft nicht viel zu tun hat. Es gibt keine Selbsthilfegruppe für Angehörige. Sowas nur als Beispiel. Wenn du jemanden hast, der in Haft sitzt und du nicht weißt, wie du die ersten Wochen damit umgehen sollst, dann hast du keinen Anlaufpunkt. Und so hat man bei uns im Verein sozusagen auch beide Seiten abgedeckt. Einmal die Seite des Betroffenen, einmal die Seite der Betroffenen von außen, ne? Weil die Familie ist ja genauso betroffen. Ja,
natürlich.
Ich würde gerne nochmal zu dem Projekt Sport statt Straße zurückkommen, weil ich persönlich finde, dass sich erwachsene Menschen immer wahnsinnig viele Gedanken über alles machen, was sie sagen, was sie nicht sagen. Kann man das fragen, kann man das nicht fragen, ist das okay und jenes? Und Kinder und Jugendliche sind da ja meist ein bisschen freier, naiver, lockerer. Was merkst du da, was von denen so direkt zurückkommt? Stellen sie dir Fragen, sagen sie dir einfach irgendwelche Sachen, ist dann irgendwie eine ganz andere Berührungspunkte, die es da irgendwie gibt? Wie empfindest du das so?
Absolut. Also wenn so im Vorgespräch, wenn man mit Lehrern spricht, dann, oh, ist das okay, wenn ich das frage oder geht das jetzt zu weit oder wie auch immer. Und wenn wir dann jetzt eine lehrerfreie Stunde haben zum Beispiel und dann gibt es ja auch, das ist ja kein Geheimnis bei TikTok und so, ist ja eigentlich verboten, aber bei TikTok gibt es auch ein paar Videos zum Beispiel über den offenen Vollzug oder auch den geschlossenen. Wenn gucken wir uns so ein bisschen was an und zeige ich denen, so sieht unsere Zelle 1:1 aus. Dann kommen aus der Kanone geschossen, ey, und hast du den gesehen und wie ist das? Und ist das wirklich so, wie man hört? Und Dusche und Prügelei und Vergewaltigung und dies? Also es ist halt einfach wie so ein Wasserfall, schießt es einfach aus dir heraus.
Und man sagt gleich so, ja, es ist noch schlimmer. Es ist noch schlimmer.
Ja, es ist halt, es ist wirklich super schön zu sehen, dass dieses Interesse da ist, weil ich denke mir halt auch, es wird einfach ein bisschen sensibilisiert. Nicht? Dadurch ganz, es ist ja klar, dass du nicht durch einen Tag, den du in der Schule bist, wirst du nicht die nächsten 10 Jahre irgendwie im Kopf bleiben. Aber wenn es für den Moment, was Ricardo auch gerade meinte, so ist, dass du jemanden erreichst, der sich vielleicht über seinen geraden Lebenswandel jetzt gerade Gedanken macht oder sieht, ey, boah, ja, nee, das Knast muss nicht sein, dann ist
es schon. Ich wollte heute in den Lottoladen rein, mache ich doch nicht. Mache ich doch nicht, scheiße.
Ja. Nee, ich glaube schon, vielleicht ist es manchmal unterbewusst oder so, oder man nimmt dann halt länger was mit. Vielleicht denkt man nicht mehr so aktiv darüber dann nach. Aber ich glaube schon, dass da immer irgendwie was hängen bleibt. Also auch so Projektwochen oder so, die wir damals mal in der Schule gemacht haben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich ständig darüber nachdenke, aber ich weiß immer noch, dass es die gab und was das für Projekte waren so. Also das behält man dann ja schon irgendwo sein Leben lang. Ja, krass. Wie geht's da jetzt weiter? Ich meine, jetzt haben wir Anfang 2024.
Ja.
Was hast du noch offen?
Was sagst du?
Wie viel hast du noch offen?
Also ja, offen, das mag ich gar nicht sagen, aber mein Endstrafendatum ist April 2027. Mhm. Das heißt, da vergeht noch einige Zeit. Allerdings ist die Prognose relativ gut. Aufgrund des Studiums, aufgrund meines Haftverhaltens, auch der Vereinsgründung und das
Verkürzung.
Auch, genau, der Abteilungsleiter sieht, ey, es kommen auch jetzt offizielle Anfragen an die JVA, auch an die Justizbehörde, wo jetzt auch ein bisschen Druck sozusagen, also positiver Druck von außen entsteht, ja, wie sieht das aus mit der Entlassung? Wir haben zum Beispiel also noch nichts unterschrieben oder druckfrisches, aber das Jugendamt hat zum Beispiel in der Justizbehörde angefragt bei der JVA, wie es aussieht, mit meiner Entlassung, weil sie gerne mit unserem Verein zusammenarbeiten möchten, also einen festen Vertrag haben, würde denn der nächste Schritt, was eigentlich mein Ziel für die nächsten 3-4 Jahre wäre, dass ich hauptberuflich für Sportstadtstraße arbeiten kann, wäre denn sozusagen schon in diesem Jahr möglich? Und das sind halt Sachen, Wahnsinn. Die flashen mich total.
Voll gut.
Ja,
voll gut.
Also richtig.
Du strahlst auch absolut gerade. Ja.
Es ist halt das Ding, also weißt du kannst irgendwie Sport und Soziales kombinieren und diesen ganzen Rotz, den ich verzapft habe, in irgendeine Art und Weise umkehren und so einen ganz kleinen positiven Aspekt denn daraus machen, ne? Und das ist einfach, ja, das gibt unheimlich viel Kraft, diese Einsicht.
Mhm. So Projekte mit Kindern und so weiter. Ich führe ja selber, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich führe das Projekt mit dem Kinderhospiz regelmäßig, halt auch einfach, weil es dieses bisschen was zurückgeben ist und halt einfach auch, du kriegst so viel Liebe und du kriegst so viel Offenheit und das ist halt auch dieses, die Kinder oder die Jugendlichen sind noch so unvoreingenommen, was ganz viele Sachen angeht. Die gehen viel offener auf dich zu und nicht so dieses, oh, du bist im Knast.
Ja, was Mitch meinte, ne? So, dass die Gespräche ganz andere sind, weil die nicht.
Dass man da noch nicht so gehemmt ist, man denkt so gar nicht so viel nach.
Weil die nicht so vorsichtig sind, ja. Ey, ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Und so schön soll es eigentlich auch immer aufhören.
Wir drücken dir die Daumen, dass du weiter so viel Glück hast, dass du jetzt auch weitergeben kannst.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch. Alles gut läuft für dich. Wenn wir da mal irgendwie auch dich begleiten können bei so einem Projekt oder so, sag gerne mal Bescheid.
Ja, ich würde sagen, dass wir ein paar Anlaufadressen für suchtkranke Menschen in die Beschreibung, wenn der Podcast draußen ist, bei Instagram unten reinpacken. Dann noch natürlich einen Link zu Sportstadtstraße. Cool. Mein Name ist Tamasch, ich hab euch sehr lieb. Passt auf euch auf und macht nichts Doofes, weil sonst landet dahinter Gittern.
Dankeschön, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast.
Vielen, vielen Dank.
Das war doch sehr schön!
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Haftbar. Wir produzieren alles selbst, deswegen freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Abonniert uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und folgt uns bei Instagram. Da heißen wir haftbar.podcast. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, Feedback dalassen oder Menschen vorschlagen, die wir hier in unseren Podcast holen sollen. Wir wollen hier Menschen und ihre Geschichten zeigen, keine Straftaten verherrlichen, aber wir hoffen auch, mit Vorurteilen etwas aufräumen und unterschiedliche Perspektiven zeigen zu können. Vielen Dank auch an Alex, der das Intro für uns produziert hat. Haftbar ist ein Podcast von Tamasch, Ricardo Meyer und Michelle Kradell.